Ich möchte zu Anfang mit uns beten. Allmächtiger Vater, ich danke dir, Herr, dass wir heute hier zusammen sein können. Ich danke dir, dass du heilig bist, wie wir es gesungen haben. Und trotzdem hast du dich nicht gescheut, einer von uns zu sein, einer von denen da unten. Ich danke dir, Herr, dass wir heute den dritten Advent haben und wissen dürfen, dass dein Reich, deine Heiligkeit sich verbunden hat mit unserer Welt. Herr, führe uns mit deinem Geist. Du siehst, was wir im Kopf haben, wo wir vielleicht blockiert sind, wo Dinge sind, die wir schon zu lange aufschieben, vor uns herschieben. Gib uns heute diesen einen göttlichen Moment, in dem wir für Dinge ansprechbar sind, für die wir sonst nicht ansprechbar sind. Dein Name sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Ich bin zum ersten Mal hier, bin neu hier. Und es gibt das Sprichwort, der erste Eindruck entscheidet. Ist das so? Habt ihr also jetzt schon entschieden, was das da für einer ist da vorne? Das ist die Frage, ne? Macht man es jetzt oder macht man es nicht? Das Sprichwort ist da, der erste Eindruck entscheidet. Manchmal ist das so. Ist das gut? Da kann er nur sehr oberflächlich sein, der Eindruck, man sieht nicht in die Menschen hinein. Was ist, wenn dieser erste Eindruck falsch ist? Für wen? Für euch nicht, für mich. Na, für den, der den anderen einschätzt, der hat kein Problem damit. Für den anderen kann sein, ist es dumm gelaufen. Er ist im Raster, da kommt er nie mehr raus, ist in eine Schublade geschoben und kann sein, sie ist vollkommen falsch. Wie ist das also? Das haben wir auch in unserem Text heute. Es geht um den ersten Eindruck, den Samuel von jemand hat. Und dieser Eindruck ist vollkommen falsch, radikal falsch. Bei uns sagt man im Schwäbische, so falsch, dass das Richtige schon wieder in den Ruf kommt. Komplett falsch. Und er wird aber Gott sei Dank korrigiert durch Gott. Und Gott macht aber deutlich, Äußerlichkeiten sind mir völlig egal. Ich gucke ein bisschen tiefer, ich schaue auf das Herz. Das ist das Thema heute für unsere Predigt. Ich gucke mal, ob ich mehr Glück habe. Sonst einfach weiterklicken. Genau. Warum Gott Äußerlichkeiten egal sind. Der Herzkönig. Warum Gott Äußerlichkeiten egal sind. Der Herzkönig. Das Ganze ist eine Serie. Ich gehe gerade bei uns in der Adventszeit durch Bethlehem. Die ganze Begebenheit spielt in Bethlehem. Und so gehen wir Advent für Advent durch, bis in Heiligabend wir dann erst recht wieder in Bethlehem sind. Warum Gott Äußerlichkeiten egal sind, der Herzkönig. Das Ganze beginnt mit Samuel, ein Prophet. Samuel, Prophet im Alten Testament. Hier heißt es dann, Samuel gehorchte dem Herrn und da macht er sich auf den Weg. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten, dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Also Samuel wird nach Bethlehem gesandt. Und schon seine Mission ist ein bisschen kitzlig. Er soll in Bethlehem einen neuen König salben, einen neuen König einsetzen. Er weiß, der Vater heißt Isai, einen der Söhne soll er zum König salben. Es gab aber schon König Saul. Und ihr könnt euch vorstellen, das war ein bisschen eine kitzlige Sache. Das roch nach Rebellion, das war politisch heikel. Und Samuel hat sich aber trotzdem auf den Weg gemacht und ging nach Bethlehem. Deswegen wird er betont, er gehorchte dem Herrn und ging nach Bethlehem. Das war nicht ganz ungefährlich. So, Samuel hatte mehrere Hüte auf, er war Prophet. Also Gott hat in der Zeit überwiegend durch ihn zu den Menschen gesprochen. Er hat aber auch richterliche Befugnisse gehabt. Also er hat Recht gesprochen in verschiedenen Orten, in Juda, Israel. Und er hat auch priesterliche Aufgaben gehabt. Er hat immer wieder Opfer dargebracht an den verschiedenen Orten, gemeinsam mit den Menschen, die dort lebten. Und wenn jetzt Samuel wohin kam, wusste man nie so genau, welchen Hut hat er jetzt auf, in welcher Rolle kommt er. Heißt es was Gutes oder ist es problematisch, dass der jetzt hier bei uns aufkreuzt? Und dann kommen die Ältesten auf ihn zu und sagen, dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes, oder? In welcher Funktion bist du jetzt eigentlich hier? War so ein bisschen kitzlig. Aber für ihn war es auch kitzlig, denn seine Funktion war, er soll, obwohl es einen König gab, schon einen neuen einsetzen. Also ihr merkt so auf beiden Seiten, bei Samuel hat man vielleicht nicht, das nicht gemerkt, die Ältesten fragen schon, was ist das jetzt? Warum bist du hier? Dann heißt es, nein, antwortete Samuel, ich komme, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Tu das Nötige, damit ihr rein seid und kommt dann mit mir zum Opfermahl. Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen. Also man konnte damals einen Haufen Opfer darbringen, gibt es eine ganze Liste verschiedenste Opfer. Die hatten manchmal gar nicht alle was mit zu tun, dass man jetzt was verbockt hat oder gesündigt hat und versuchte durch ein Opfer seine Schuld loszuwerden. Man konnte einfach so aus Dankbarkeit Gott ein Opfer darbringen. Und das endete in der Regel in einer Grillparty. Also man hat die Anteile des Opfertiers, die jetzt nicht speziell für Gott verbrannt wurden, hinterher gemeinsam gegessen in der Feier. Gemeinsam mit dem, der das Opfer angeleiert hat, hier eben mit Samuel. Und jetzt merkt ihr, der Samuel, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Er sagt, ich bin hier für ein Opfer, mache eine Opferfeier. Und dazu lud er auch Isai und seine Söhne ein. Er kam also nicht daher und sagt, du, ich soll hier einen neuen König einsetzen. Da kann sein, hätte die Ältesten der Stadt nicht mitgemacht. Denn die Ältesten waren auch vor Ort die Rechtsprechung. Sie hatten für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Deswegen fällt er nicht mit der Tür ins Haus, aber er weiß, einer der Söhne Isais muss es sein. Und so macht er ein Opfer, so ein Dankopfer, Opfermahl, Grillparty und lädt die dazu ein und kann die dann schon mal so beäugen, ohne dass er gleich mit der Tür ins Haus fallen muss und sagen muss, warum er eigentlich da ist. Ne? Merkt ihr? Na, Jesus sagt mal, sei klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Also der Samuel geht sehr, sehr gut vor. Das zeigt aber wieder, dass das Ganze eine heikle Kiste ist, was er hier vorhat. Das riecht nach Verrat, nach Rebellion. Aber es ist Gottes Auftrag, weil er den ersten König Saul verworfen hat. Und so gibt er ein Grillfest und guckt mal alle so an, weil er weiß nicht, welcher der Söhne von Isai es ist. Genau, dann kommt dann einer der Söhne. Und Isai heißt es, als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr auserwählt hat. Ich habe ihn, Volltreffer. War aber eine Niete, also als Mensch bestimmt nicht, ne? Aber er hat halt eine Niete gezogen. Hier heißt es doch, der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist, also hat eine königliche Gestalt, ne? Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was dir in die Augen fällt, aber ich sehe ins Herz. Tja, darum musste Samuel auch nicht hier nach Jerusalem, wo schon der Palast und alles ist, sondern ein kleines Kaff Bethlehem. Und es ist nicht der, der schon wie ein König daherkommt, vielleicht auch quatscht wie ein König, das Auftreten hat, sondern Gott sagt, nein, du liegst falsch. Der erste Eindruck entscheidet, ne? Hat bei Samuel auch entschieden, aber war vollkommen falsch. Er hätte die falsche Person zum König gemacht. Also das wäre nicht nur ein kleiner Fehler gewesen, ne? Es wäre schon ein bisschen problematisch gewesen. Falscher König. Gott sagt, er ist es nicht. Ich musste ja bei der Vorbereitung an die Corona-Zeit denken. Da haben wir angefangen mit Livestreams, da bei uns in Renningen immer schwer gesendet, übers Internet haben wir jetzt auch beibehalten. Aber das Format war neu. Ich habe aus meinem Büro gesendet, das Equipment so aufgebaut. Und da kam dann verschiedenste Rückmeldungen. Man war das ja nicht gewohnt, das Format. Manche waren so technischer Natur, Bild und Tonqualität. Irgendwann hat man dann hier super HD und der Ton war auch alles top. Dann haben wir so ein paar Leute, die haben so einen gestalterischen Blick. Wer hat von euch mehr so den gestalterischen Blick, so den Designblick? Gibt es da jemand? Genau, genau. Die sagen dann, ah, Jürgen, da ist gar keine Deko und irgendwie, aber mein Büro ist so klein, das war nicht umsetzbar. Einmal kam eine Frau, hat es probiert, so auf dem Bücherregal, dann habe ich klar die Gießkanne umgeschmissen, haben wir nur einmal versucht, haben wir es gelassen. Genau, dann ist ja auch die Aufmerksamkeitsspanne und der Fokus der Leute verschieden. Ne? Manche gucken sehr konzentriert, sind aber mit dem Kopf irgendwo am Strand oder sonst wo. Konzentrierten Zuhörer sieht man ja nicht an, wo er ist. Wieder andere sind ganz schnell ablenkbar, das war da auch ein Problem, weil hinter mir im Bild der Kamera war mein Bücherregal. Manche sagen, boah, Jürgen, das ist super stimmig, so gehst ja auch durch die Bibel und alles. Und andere sagen, das lenkt mich total ab, ich muss immer gucken, wie die Bücher heißen, ich kann gar nicht zuhören. Also es gibt auch Aufmerksamkeitsdefizite. So, was soll ich jetzt machen? Ich konnte jetzt nicht mal mein Büro, Bücherregal, das war einfach nicht machbar. Ja? Und so musste ich ein paar enttäuschen, sagen, nee, das ist jetzt erstmal so. Wir hatten zu der Zeit noch keine festen Gemeinderäume, waren immer eingemietet woanders. Jetzt haben wir mittlerweile Räume, jetzt ist das auch anders, aber da war es das so. Und da dachte ich, Junge, die Wahrnehmung der Menschen ist verschieden. Ne? Man sieht genau das Gleiche zur selben Zeit und schätzt es komplett anders ein. Wer unter uns verheiratet ist, weiß das vielleicht noch besser als die Ledigen. Und tja, was macht man dann? Je nachdem, was einem wichtig ist, so guckt man dann auch und sieht das. Ne? Ist einfach so. Und das haben wir jetzt auch hier im Text ja bei Samuel. Für ihn war klar, ein König, der muss ein gewisses Auftreten haben. Majestätische Gestalt. Und dann kommt er daher, der eine, und er sagt, das ist es. Und Gott sagt, nein, das ist er nicht. Und dann klären sie ihren Blickwinkel, ihren Fokus, was ihnen wichtig ist. Ihm ist das Äußerliche wichtig und Gott sagt, es juckt mich gar nicht, Äußerlichkeiten sind mir egal, ich sehe ins Herz. Und so geht die Wahrnehmung des Propheten Samuel, ist ja nicht irgendjemand, des Propheten Samuel und die Wahrnehmung von Gott, die geht komplett auseinander. Sie hätten zwei völlig verschiedene Personen zum König eingesetzt. Wie ist das also mit unserer Wahrnehmung? Gott sagt, mir geht es um das Herz. Mir geht es um das Herz. Erste Botschaft für uns heute im dritten Advent. Es geht um das Herz. Nicht zuerst um das, was wir sehen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn wir das Herz nicht immer gleich sehen. Aber Gott sieht es. Also wir haben ein bisschen anderen Blick an manchen Stellen. Das ist jetzt nicht nur im Alten Testament so, das ist bis ins Neue Testament geblieben. Also das Thema Herz zieht sich vom Alten Testament bis durchs Neue Testament durch. Das zeigt sich hier im Neuen Testament bei Jesus. Es geht dort um den damaligen Gottesdienst. Und Jesus zitiert hier das Alte Testament, Jeremia, Kapitel 2, Vers 9, Vers 8 und 9 ist es. Und dann heißt es, dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott, aber mit dem Herzen ist es weit von mir weg. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos. Denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben. Stell dir mal vor, Gott sagt zu einem Gottesdienst, es ist sinnlos, was ihr hier macht. Das ist schon ein Problem, wäre das, ne? Ja? Im Propheten Maleachi sagt er, mach doch die Türen zu, dann ist der Fußboden wenigstens geschont. Weil die ihm geklaute Opfertiere bringen, Maleachi. Amos sagt er, das Geplärr eurer Lieder kann ich nicht mehr ertragen. Und immer ging es um dasselbe. Das Programm lief, aber das Herz, der Alltag, gehörte nicht Gott. Das war das Problem, genauso wie hier. Der alttestamentliche Gottesdienst hat einen Stil, da kommen unsere Gottesdienste heute nicht mit. Es gab nur professionelle Leute, die beteiligt waren. Priester, Hohepriester, keine Laien. Ne? nur professionelle Leute. Es gab nur professionelle Musiker, die Leviten aus dem Stamm Levi. Ihr gesamter Lebensinhalt war, für Gott zu spielen, Gott zu loben. Es war ihr Lifestyle. Die hatten eigene Orte, eigene Städte, nur für Priester und Leviten. Da haben sie ihre Äcker gehabt und natürlich ihren Lebensunterhalt zu arbeiten, aber sie waren in Schichten im Tempel eingeteilt. Ihre gesamte Existenz war, Gott anzubeten, Musik zu machen im Gottesdienst. Jemand anders durfte das gar nicht. Wir haben es heute besser, merkt ihr? Diese Gewänder, der Tempel, unheimlich prachtvoll. Die Geräte aus Edelmetall, Gold, Weihrauch. Bei der Tempeleinweihung hieß es, sie klangen, das war ein Riesenchor, wie eine Person. Es war perfekt. So wurde damals Gottesdienst im Tempel gefeiert zur Zeit Jesu. In einem Stil, in einer Atmosphäre, in einer Professionalität, der wir heute nicht nachkommen. Und trotzdem zitiert Jesus Jeremia und sagt, euer gesamter Gottesdienst ist vollkommen sinnlos. Denn euer Herz gehört nicht mir. Äußerlichkeiten sind Gott egal. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht einseitig werden. Gott wollte, dass der Gottesdienst im Alten Testament so ist. Er sollte sein Wesen, seine Persönlichkeit widerspiegeln. Aber er wollte, dass die Menschen mit dem Herz dabei sind. Aber daraus ist dann eben ein Ablauf, eine Performance, eine Veranstaltung geworden, die mit dem Inneren nicht mehr viel zu tun hatte. Die Leute haben das vielleicht gar nicht gemerkt, aber Gott hat es gemerkt, wenn es jetzt gehört bei Samuel, ich sehe auf das Herz. Wem gehört dein Herz? Daran entscheidet sich, ob das, was wir tun, Gott gefällt oder nicht. Was ist dein Maßstab? Entscheidet bei dir der erste Eindruck? Das ist die Frage. Wie bist du gestrickt? Ne? Das ist ja gut, wenn man sich das mal fragt. Wie lange hast du heute Morgen im Bad gebraucht? Vom Spiegel. So, ne? Wie viel Zeit verbringst du im Bad? Wie viel Geld gibst du aus für Äußerlichkeiten? Klamotten. Bei Frauen Schminke. Accessoires, Schmuck. Deko, Wohnungsgestaltung, Haus, Auto waschen. War da schon am Samstagmorgen an der Stelle, wo die Autos gewaschen werden? Da könnt ihr innigste Liebe, innigste Gottesdienste sehen. Das heilige Blech erfüllt bei manchem das Herz. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Ja? Es ist gut, wenn ihr regelmäßig das Bad benutzt. Ja, ich habe mich heute Morgen auch rasiert und gehe manchmal so ein bisschen durch die Endkontrolle meiner Frau. Die weiß so ein bisschen besser, was zusammenpasst. Die sagt, es fällt ja auf mich zurück, wenn du dann da stehst. Oder? Außerdem wäre es jetzt eh schon vorbei. Ihr habt ja nach dem ersten Eindruck schon geurteilt. Ich hoffe, ihr tut das in Zukunft nicht mehr und fragt, was ist bei dem im Herz? Aber merkt ihr, wir sind sehr, sehr äußerlich veranlagt. Macht euch mal eine Liste, auf was ihr alles achtet. Was ist das Erste, worauf du achtest, wenn du einem Menschen begegnest? Meine Frage an die Frauen euch, an die Paare, an die Frauen. Welche von euch kann sich noch erinnern, welche Schuhe er beim ersten Verabredung anhatte? Ah, traut euch. Die Hose, die Klamotten, siehst du, ja? Wer der Männer weiß noch, was sie anhatte. Also merkt ihr, das sind so Sachen. Und das sind die, ja, seht ihr? Ja, das sind die Schubladen, versteht ihr? Mach mal eine Liste, worauf du achtest und du kannst das alles durchreichen. Gott sagt, Äußerlichkeiten sind mir völlig egal. Ich sehe in dein Herz. Ich weiß alles. Du bist Gläser. Das ist mein Beurteilungsmaßstab. Das ist auch mit Gottesdiensten manchmal so eine Sache. Ich bekam eine Predigt zugeschickt und die war auch gut. Ich habe mir die angehört, angeschaut und es ging inhaltlich darum, wie kann ich meine Gedanken im Sinne des Herrn lenken und haben. Und da dachte ich, das kommt ja doch bekannt vor. Und habe ich recherchiert und die Predigt, die gesamte Botschaft stammte von Iden Wilson Tozer, 1897 bis 1963. Der Pastor, der die Predigt gehalten hat, hat es aber mit keinem Wort erwähnt, keine Silbe erwähnt. Dachte ich, welche Herzenshaltung zeigt sich, wenn man sich mit fremden Federn schmückt? Ich benutze gern andere Inhalte von anderen, aber warum kann man das nicht nennen, vor allem, wenn die gesamte Botschaft, alles, von jemand anders stammt? In der Welt nennt man das Plagiat, ist das strafbar? Wir dürfen gute Dinge verwenden, wir sollen sogar, aber warum kannst du es dann nicht sagen? Möchtest du vielleicht einen äußerlichen, guten Eindruck abgeben? Selbstbetrug, der Herr sieht das Herz. Liefer keine Plagiate im Gottesdienst. Leiste dir, echt zu sein. Du bist gläsern vor dem Allmächtigen. Jetzt können wir das Herz manchmal leider nicht sehen. Manchmal auch, muss man sagen, Gott sei Dank nicht. Stell dir vor, hier wäre jetzt alles sichtbar, was du in den letzten 2-3 Wochen im Herzen gehabt hättest. Wäre super Advent, ne? Genau. Es ist okay, dass nur der Herr das sieht. Aber sein Maßstab ist das Herz und es wäre gut, wenn wir wenigstens versuchen, ranzukommen. Aufgrund von was entscheidest du, ob du im Internet was likest? Dieses Plagiat wurde unheimlich oft geliked. Da sage ich, oh wow. Aufgrund von was entscheidest du, ob du etwas teilst oder weiterleitest? Prüfst du wenigstens die Inhalte? Bist du dir sicher, dass du nie Halbwahrheiten, Lügen oder Fake verbreitet hast? Der Herr sieht das Herz. Es lohnt sich, zweimal hinzusehen. Es lohnt sich zu überlegen, bevor wir klicken oder sonst was tun. Manchmal ist kein Problem, bei Samuel wäre es die volle Katastrophe gewesen. Wir hätten den falschen König gehabt. Samuel kannte den Herrn. Es war kein Anfänger. Trotzdem musste er Weisung vom Herrn bekommen. Es ist gut, wenn wir immer wieder in die Bibel reingucken. Und uns klar ist, was ist sein Maßstab, was ist unser Maßstab, was ist der gesellschaftliche Maßstab. Heutzutage ist viel äußerlich, es geht um Performance, um Darstellung, sowieso durchs Internet. Alle sind Superstar, alle sind Topmodel, alle sind irgendwie was. Ne? Früher hat es keinen interessiert, was ich zum Mittag gegessen habe. Heute kannst du es ins Internet stellen, alle, boah, super. Ne? Also ist okay, kann man ja machen, aber was zeigt das? Wir sind in der Adventszeit, die Zeit der Deko, der Umsatzzahlen, der Weihnachtsmärkte. Stell dir vor, Jesus geht über den Weihnachtsmarkt, auf dem du warst. Was wäre sein Eindruck? Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt, sonst komme ich in Rage. Und ihr könnt die Uhr abhängen und Kalender aufhängen. Das brauchen wir ja auch nicht. So, wie ist das jetzt mit dem Herz? Wie kann man da näher dran sein? Das war bei Samuel ja, er war ja völlig daneben gelegen. Ne? Also seine Trefferquote war ja nicht so sehr hoch. Die blieb auch dann eine Zeit lang noch schwierig. Ne? Isai rief Abinadab und führte ihn Samuel vor, also einen anderen Sohn. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Merkt ihr, jetzt ist was anders. Samuel entscheidet jetzt nicht mehr selber. Offenbar ist er jetzt in Connection mit dem Herrn. Und hat es jetzt geschafft, dass Isai seine Söhne präsentiert, was auch immer da gelaufen ist. Und er sagt Samuel, nee, den hat der Herr nicht erwählt. Okay. Dann ließ Isai Shima vordrehen, aber Samuel wiederholte, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. So ließ Isai alle 7 Söhne an Samuel vorbeigehen, alle 7, ich muss lachen, aber Samuel sagte, kein von ihnen hat der Herr auserwählt. Zum Glück weiß er es jetzt, sonst hätte Samuel 7 Nieten ziehen können. Das wäre schon echt schwierig gewesen. Merkt ihr, er ist jetzt im Gespräch mit dem Herrn und sagt, okay, das ist er nicht, das ist er auch nicht, das ist er auch nicht. So, und da ist natürlich die Frage, hoffentlich hat er noch einen Sohn mehr, ne? Weil sonst hätte man erst recht ein Problem gehabt. Denn Samuel meint ja, es muss ein Sohn von Isai sein. Wenn jetzt aber alle das nicht sind, dann hätte er ja grundsätzlich irgendwie sich verhört. Ne? Das wäre schlecht gewesen. Und zum Glück, er hat noch einen Sohn. Ne? Er fragt das dann auch. Sind das alle deine Söhne? Hoffentlich nicht. Ne? Merkt ihr, was da mitschwingt? Und Isai sagt, ja, doch, nein, der Jüngste fehlt noch. Der hütet die Schafe. Lass ihn holen, sagt Samuel. Wir setzen uns nicht zum Opfermahl, bevor der hier ist. Das ist ein Befehl, Ausrufezeichen. Also da merkt man, bei Samuel ist langsam die Geduld. So ein bisschen. Und seine Mission ist ja politisch heikel. Der möchte das durchziehen und dann gucken, dass er wieder aus Bethlehem abziehen kann. Naja, Isai schickt einen Boten, heißt es. Und David kam, der Junge war schön und kräftig, hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Er sagt, das ist es, das ist der Herzkönig. Schön ist hier in Ordnung übersetzt, ja, wörtlich rötlich, auch an anderen Stellen heißt, er war rötlich, was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich eher blass, seine Augen, Gestalt war in Ordnung, aber war noch jung. Also war so ein blasser Junge. Später hat das mit den Philistern, mit Goliath zu tun. Die sagen ihm auch, was ist denn das für einer? Und Gott sagt, das ist er. Der Herzkönig. Und dann war Samuel am Ziel. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn, salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn von David Besitz und verließ ihn nicht mehr. Ne? Wenn das der Fall ist, dann haben wir es geschafft. Der Geist des Herrn. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. Das wird extra betont, merkt ihr? Er kehrte zurück. Das war es jetzt hier mit Bethlehem. Reicht. Ne? Wir treffen uns regelmäßig so in einer kleinen Runde von Pastoren. Der Uli ist auch immer mit dabei. Es gibt manchmal Situationen, da hat man nicht den Durchblick. Auch nicht nach 24 Jahren. Ich bin jetzt 24 Jahre Pastor. Und du denkst immer, jetzt hast du das meiste mal gesehen oder erlebt, ja, von wegen. Es gibt immer welche Dinge, du blickst nicht durch. Und da ist gut, wenn man andere hat, Berater, und kann sich austauschen und sagen, sag mal, wie schätzt ihr das ein? Warum geht es mir damit so, wie es mir geht? Und dann haben wir Durchblick und hatten Lösungsweg. Gibt es in der heutigen Zeit ja immer mehr, dass man nicht so durchblickt. Ne? Wir hatten ganz lang so einen alten Fernseher. Da ging irgendwann die Fernbedienung nicht mehr. Na ja, gut, dann ging man nach zig Jahren in den Laden, um einen neuen zu besorgen. Jetzt mittlerweile haben wir schon das zweite Gerät. Damals hielten die noch länger. Aber wir haben uns jetzt 10 Jahre vorher dann nicht mehr mit dem Fernseher beschäftigt gehabt. Dann stehst du in dem Laden und denkst, du kommst aus der Steinzeit. Ne? Ich kenne einen, der ist ITler, der sagt, er war 2 Wochen im Urlaub, dann muss er erstmal neu anfangen, weil alles anders ist. Also man blickt heute manchmal schnell nicht mehr durch. Man braucht Leute, die einem helfen. Das braucht auch Samuel. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen den Austausch. Und Gott sagt, er ist es nicht, weil er ins Herz von David blickt. Da ist die Frage, was ist denn in dem sein Herz so besonders? Das zeigt sich hier im Psalm 51. David war nicht fehlerfrei. Er ist fremdgegangen, hat was mit einer anderen Frau gehabt. Aber er hat Lieder geschrieben, Psalmen, die im Gottesdienst gesungen wurden. Und in diesem Psalm, hier geht es um diese Sache in seinem Leben. Und er sagt, Gott, schaffe mich neu, gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Das war die Haltung von David. Er wollte Gott nicht nur als Berater und so ein bisschen, er wollte, dass sein Herz Gott gehört, sein Geist, sein Denken Gott gehört. Das hat Gott gesehen. Darum sagt er, das ist er, das ist der Herzkönig, nicht der andere, der majestätisch daherkommt. Zweite Botschaft für heute Morgen. Es geht um das neue Herz. Das neue Herz. Jetzt können wir sagen, ja gut, David war ja König und so. Das ist jetzt nicht nur etwas für super fromme oder für Könige im Alten Testament. Laut Jesus ist das die Bedingung, um überhaupt zu ihm zu gehören. Überhaupt im ganzen Neuen Testament kommt das immer wieder. Ich habe hier mal eine Stelle aus dem Hebräerbrief, der auch ein bisschen so alttestamentlich denkt. Hier heißt es, der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein. Gemeint ist der neue Bund, das neue Testament, in dem wir jetzt leben. Und er wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Israel bekam die 10 Gebote von Gott auf Steintafeln. Jetzt halt sie mal ein, leb mal damit. Klappt bei uns allen. Ne? Wir haben mit den Gottesgeboten überhaupt kein Problem. Kommen wir super mit klar. Das eben nicht, das war das Problem. Deswegen sagt Gott, da muss ein anderer Weg sein. Es muss Teil des Menschen, seiner Identität, seiner Persönlichkeit, seines Charakters werden. Deswegen, ich schreibe es in sein Herz und sein Gewissen. Ein komplett neues Denken. Eine komplett andere Persönlichkeit. Das ist das Ziel. Das wünschte sich David und im neuen Bund ist das Usus und der Maßstab für alle. Das, was Gott dann nicht so gefällt, Sünde, wird dann vom Normalfall immer mehr zum Unfall. Weil Gottes Gebote mein Herz, mein Denken, mein Gewissen bestimmen. Also Herz ist hier nicht diese Kreislaufmaschine, ne? Also das dann den Blutkreislauf im Laufen hält. In der Bibel ist das Herz das Zentrum des Wollens, des Wissens, der Wahrnehmung, der Emotionen, der Persönlichkeit, des Charakters, der Identität. Es ist das Zentrum des Menschen. Dort möchte Gott hinein, eine Transplantation. Ist das bei dir geschehen? Gehört dein Herz Jesus? Was nimmt in deinem Leben am meisten Zeit ein, am meisten Kraft, am meisten Ressourcen, am meisten Geld und. Es würden alle sagen, ja, ich bin halt die meiste Zeit auf der Arbeit. Ja, das stimmt, ja. Aber man merkt, ob die Arbeit dein Herz erfüllt, dein Gott ist oder ob es Jesus ist. Versteht ihr? Er hat sein Herz dir schon längst gegeben. Er hat alles aufgegeben. Er hat kein Problem gehabt. Ne? Als Sohn Gottes im Himmel, was hast du da für ein Problem? Wenige. Aber er wurde Mensch. Also er hat seine Persönlichkeit, seinen Charakter vollkommen hinter sich gelassen. Das war kein Karrieresprung, das war ein Knick. Er ist ewig und er ist weiterhin ewig. Und da gibt es so 33 Jahre in seiner Biografie, das ist so ein bisschen anders. Ne? Da war er Mensch. Der Allmächtige wurde ein Baby. Der Erfinder des Lebens wurde sterblich. Er war kaum geboren, war politisch verfolgt. Ein menschlicher König, Herodes, wollte ihn ermorden lassen. Er kam in einem Kaff zur Welt, in Bethlehem, landete in einer Krippe. Futtergrippe. Er hat seine Existenz, sein Wesen hinter uns gelassen. Hinter sich gelassen, für dich. Naja, dann war dann die Krippe und das Holz blieb so ein Muster in seinem Leben. Ne? Es endete dann am Kreuz. Von der Krippe zum Kreuz. Warum? Weil Gott dein Herz sieht. Er weiß alles über dich. Seit es dich gibt, hat er alles gesehen. Jeden Gedanken, gehört. Jedes Wort gehört. Seit es dich gibt, seit es die Menschen gibt, hat er alles gesehen, alles gehört. Wie wäre deine Gefühlslage, wenn es bei dir auch so wäre? Würdest du deinen Sohn zu denen senden, dass er einer von denen wird? Wer von euch hat Kinder? Hättest du es getan? Ich auch nicht, niemals. Ich achte jetzt schon auf seinen Umgang. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich da im Laufe der Menschheitsgeschichte und im Laufe deines Lebens bei Gott so manches angestaut hat, bei dem der vollkommen heilig ist, dessen Gebote nicht einfach sein Wunsch sind, sondern sein Charakter, seine Identität, seine Persönlichkeit. Da gibt es eine Spannung, das ist ein Problem. Jesus war bereit, als Mensch diese Spannung auf sich zu nehmen, alles, was sich bei Gott aufstaute, für dich zu übernehmen. Er hat deinen Platz eingenommen. Du müsstest am Kreuz hängen, nicht er. So sagt er, ich liebe dich. Sein Herz gehört dir. Was ist deine Antwort? Danke. Schau mal, da ist jemand vor dir, sie oder er, ist er heute in modernen Zeiten, kann er von beiden Seiten kommen. Ich liebe dich. Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir vollbringen, mit dir den Bund fürs Leben, für die Ewigkeit schließen. Da geht es ja wirklich um den Bund für die Ewigkeit. Was sagst du dann? Danke. Bist du sicher? Da gibt es nicht so viele Antworten. Alles außer Ja ist Nein. Steht hier. Wem gehört dein Herz? Es ist Advent. Und es ist keine Rückschau. Er sagt, er wird ja wiederkommen. Er kommt zurück in unsere Welt. Was ist deine Antwort? Bist du bereit, was du vorher warst, Identität, Persönlichkeit, Charakter, was auch immer, ihm zu geben, sagen, hier bin ich. Mach mit mir, mit meinem Leben, was du für richtig hältst. Jesus hat ja nicht so viel geredet wie wir Pastoren. Er sagte zu den Leuten damals manchmal nur, folge mir nach. Drei Worte. Prüf dein Herz. Bist du bereit, dieses Ja zu geben? Er hat es schon längst für dich gegeben. Aber wenn sich jemand so offenbart, wenn jemand das zu dir sagt, ich will mit dir den Bund fürs Leben schließen, das ist eine sensible Sache. Ja? Da gibt es nicht viel Spielraum. Was ist deine Antwort? Gott hat Enormes vor. Hat ja eine Gemeinde gegründet, ne? Naja, wir sollen ja dem Herrn den Zehnten bringen, 10% des Ortes. Müsst ihr noch ein bisschen anbauen. Ja, so, ja. Wir können manchmal gar nicht überblicken, was er mit unserem kleinen Jahr vorhat. Das sehen wir auch hier bei Samuel. Ich hatte jetzt in meiner vorigen Predigt nicht drin. Ich habe die Predigt vorher, die spielte auch in Bethlehem. Da war das Thema, die Herkunft entscheidet nicht, deine Herkunft bedeutet nichts. Da ging es um eine Frau, die hieß Ruth, die kam aus Moab. Sie ist geflüchtet nach Bethlehem. Hat dort einen israelitischen Mann geheiratet, Boas. Und die kommen hier vor im Stammbaum von Jesus Christus am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Da heißt es Salmon zeugte Boas. Die Mutter war Rahab, dann heißt es, Boas zeugte Obed, die Mutter war Ruth, eine Moabiterin, kommt vor im Buch Ruth, spielt in Bethlehem. Obed zeugte Isai. Bei diesem Isai ist jetzt gerade Samuel, um ihn zum König zu salben. Dann ist eine große Unterbrechung, dann heißt es, Jakob zeugte Josef, den Mann von Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Samuel hat ja nicht einfach nur einen König gesalbt. Er hat die Königsdynastie vom Haus Davids gegründet. Die ist in Bethlehem entstanden, geht auf eine Moabiterin zurück. Er hat den Vorfahren von Jesus Christus gesalbt, der ebenfalls in Bethlehem zur Welt kommen wird. Das einfach nur, weil an diesem Punkt jetzt Gott gehorsam war und auf ihn hörte. Obwohl sein Herz vielleicht ihm sagte, das ist eine heikle Geschichte, das lässt du besser bleiben. Wenn du Gott dein Herz gibst, ist das vielleicht unscheinbar, man merkt es nicht. Welche Wirkung das haben wird, können wir noch nicht einmal erahnen. Vielleicht hast du den Schritt ja auch schon getan. Dann ist gut, das Herz immer wieder zu prüfen. Unser Herz ist tückisch. Wem gehört dein Herz? Der Herzkönig. Warum Gott Äußerlichkeiten egal sind. Was unsere Äußerlichkeit ist, wie das, was wir tun, nach außen wirkt, entscheidet sich in unserem Innern. Wem oder was dein Herz gehört, dem gehörst du. Herzkönig. Lass uns aufstehen. Wir wollen gleich ein Lied singen und anbeten. Ihr könnt schon. Ihr wollt nach vorne. Das Lied heißt, was für ein König. Ich möchte mit uns beten und dann lass uns das singen aus ehrlichem Herzen. Und Gott ein Lobopfer bringen für sein enormes Opfer. Ich bete. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du so eine Liebe gehabt hast und deinen Sohn in unsere Welt gesandt hast, obwohl du alles gesehen hast, seit es uns gibt. Seit ich dein Wort studiere, frage ich mich, wo kommt diese Liebe her? Und ich kann keinen Grund erkennen. Sie ist völlig unlogisch, aus meiner Sicht völliger Wahnsinn. Ich hätte es niemals getan. Du siehst mein Verhältnis zu meinem Sohn, wie ich ihn liebe, und du weißt, ich hätte es nicht getan. Du hast es getan. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du diesen Schritt gegangen bist. Herr, du siehst uns, wir stehen nun vor dir, unserem König. Du siehst unser Herz, Herr, reinige unser Herz. Gib uns allen hier den Mut, uns komplett dir hinzugeben.